Anton Mietz Bundesliga Season 2. Der FC Augsburg geht in seine 15. Saison in der Bundesliga und das am Stück. Noch ein paar Spielzeiten mehr und man zieht mit der Laufzeit der Seifenoper Marienhof gleich. Ob das realistisch ist, fragt sich Yannick zusammen mit Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zum FC Augsburg und ja, meine Kollegin Debbie hat freundlicherweise schon angekündigt, mit wem ich hier heute Abend über den FCA sprechen darf. Deshalb sage ich einfach Moin Robert.
Hallo, moin Yannick. Habe ich es richtig ausgesprochen? Und sag mal einfach Servus.
Ja, also ich finde, für deine süddeutsche Herkunft klingt das schon sehr gut.
Okay, also ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen können. Das heißt ja auch, dass St. Pauli in der Bundesliga geblieben ist. Und ja, ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit, auf unser Gespräch.
Das geht mir ebenso, vor allem auch, dass ich wieder auf die Bundesliga blicken darf und wir nicht den Gang in die zweite Liga angegangen sind. Das ist wunderbar und ich bin bei der Recherche vielleicht das als kleines Smalltalk-Einstiegsthema drauf gestoßen, dass es bei der Homepage des FCA einen, ja, nennen wir es mal Bot oder eine KI gibt, die Zirbele heißt. Kennst du die?
Ja, die Zirbele kenne ich. Also ich gebrauche sie nicht, aber ich weiß, dass sie auftaucht. Hast es du benutzt?
Ich habe sie einfach mal ein bisschen befragt und,
ja,
so, ich habe sie sogar gefragt, bist du ein Ersatz für journalistische Recherche? Und hat sie gesagt, nein, ich bin dein digitaler Helfer, ich kann dir Fakten und Infos, die vom FCA verifiziert sind, geben, aber ich ersetze nicht ein journalistisches Medium, von daher ist da noch keine Konkurrenz okay. Zu erwarten.
Gut.
Nee, aber fand ich witzig, also ich konnte dann so ein bisschen sie fragen, wie die Sommervorbereitung so läuft und sie konnte mir auch sagen, dazu kommen wir beide gleich auch noch, wer so in den sportlichen Gremien seit dem Sommer neu ist. Und ich glaube, für solche Sachen ist das gar nicht schlecht, wenn man sich kurz so ein bisschen informieren will.
Es hat sehr einiges getan beim FCA in der Beziehung.
Ja, bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne noch mit dir mal kurz zurückschauen. Wie würdest du denn als Einstieg in unser Gespräch heute Abend die vergangene Saison des FCA beurteilen?
Also es war für mich eigentlich eine positive Saison, weil ja relativ früh festgestanden ist, dass der FCA auch in seine 15. Saison geht, ja. Also es war ja zur Winterpause nach dem 1:5 Debakel in Kiel, war das nicht ganz so zu erwarten. Und da war ja Jes Torup, der Trainer, schon ja, ein bisschen in die Kritik geraten. Aber nach der Winterpause hat er die Kurve bekommen, hat die Mannschaft stabilisiert, hat dann 11 Spiele in Folge nicht verloren, ein Rekord. Die Mannschaft war 680 Minuten war sie ohne Gegentor und da habe ich mich gedacht, oh, das ist mal eine Reichweite zur Europa League. Ja, darunter war ja auch ein 1:1 in St. Pauli und dann hat man halt teils ein bisschen unglücklich, teils auch selber verschuldet, die letzten 4 Spiele verloren. Aber ich habe mir gedacht, gut, die Saison, die ist jetzt halt wieder ausgeklungen. Aber dass dann danach so ein Erdbeben passiert in Augsburg, war ich nicht ganz überrascht, weil es hat sich so angedeutet, so mir lebt da auch nicht im luftleeren Raum, sondern dass die Führung des FCA halt einfach mit der sportlichen Entwicklung nicht mehr zufrieden war. Aber dass man dann so Tabula Rasa macht, also das hat mich überrascht.
Ja, nun, man hätte ja eigentlich meinen können, mit Platz 12 ist alles im Soll gewesen.
Ja, also von der Punkteausbeute, Jes Torup hat, glaube ich, eine mit den besten Saisons als FCA-Trainer gespielt. Und das war eben für mich auch, das ist halt für mich die harte Währung. Und da war man eigentlich zufrieden. Nur eben hat anscheinend der Führung des FCA in Person von Michael Ströll, den alleinigen Geschäftsführer, hat das halt einfach nur mal ausgereicht.
Hat man da irgendwie den Anspruch, zu höheren Berufen zu sein oder hat man da keine Perspektive gesehen oder was würdest du da als Grund ausmachen?
Also sag mal, die Spielweise des Jes Torup oder wie er seine Mannschaft spielen hat lassen, hat einfach nicht mehr gefallen. Zu destruktiv, zu wenig, mutig. Da frage ich mich immer, ein Trainer, wird er das nicht von machen, weil er einfach destruktiv spielen will, sondern weil er einfach gesehen hat, mit der Mannschaft komme ich als Trainer nur so zum Erfolg. Und das hat man eben in der Analyse nach der Saison, wollte man das eben von ihm hören, wie er es besser machen kann. Und anscheinend hat er da nicht die richtigen Antworten darauf gegeben. Was natürlich auch so ein kleines Schlüsselspiel war, das war das Ausscheiden im DFB-Pokal, wo man beim VfB Stuttgart mit 0:1 verloren hat. Da war ich persönlich auch im Stadion. Was auch mir nicht gefallen hat, dass man in diesem Spiel, in der Schlussphase, wo es ja um alles oder nichts geht, ob jetzt 3:0 verliere oder 1:0 verliere, ist ja da im Pokal nicht wichtig, hat man bis zum Schluss der FCA einfach nur drauf gehofft, dass man vielleicht irgendwo noch einen Konter fahren will, ohne mit offenem Visier jetzt noch um den Ausgleich zu kämpfen. Und da war hinterher die Stimmung schon ein bisschen angespannt, aber dann nach der Siegesserie oder nicht Niederlagenserie von 11 Spielen und mit 680 Minuten ohne Gegentor, habe ich gedacht, also man macht weiter mit dem Yes-Torup, ja. Aber es ist anders gekommen.
Ja, hätte man meinen können, dass man dann auf diese Erfolgsserie dann einfach aufbauen könnte.
Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, yes, das zum Schluss, das hat uns jetzt einfach nicht mehr gefallen, aber wir trauen dir zu, dass du die Mannschaft oder dass du einfach das offensive Mindsetting, mit dem er ja auch gekommen ist, das er ja am Anfang gehabt hat, dass er aber im Laufe seiner 2 Jahre, die er hier war, einfach zurückgestellt hat, weil er gesehen hat, in der Bundesliga muss ich, also er, Jes Torup, mit der Mannschaft anders spielen. Und anscheinend hat er sich dann nicht überzeugt, dass er das anders machen kann in dieser Saison. Und dann hat man die Reißleine gezogen.
Ja, und zwar nicht nur in der Hinsicht, sondern gleich in vierfacher Hinsicht. Zitiere einfach mal aus den Shownotes von eurer aktuellsten Folge, wo deine Kollegen Florian und Johannes sich schon damit befasst haben, was jetzt da im Führungsteam neu ist. Ich lese einfach mal vor. Mit einem radikal erneuerten Führungsteam geht der FC Augsburg in die neue Saison. Neben dem neuen Trainer Sandro Wagner, den hast du schon erwähnt, kommt auch ein rund erneuertes Funktionsteam daher. Vom SC Paderborn kommt Benjamin Weber als Sportdirektor und somit als Nachfolger von Marinko Jurendić.
Ja.
Marc Lettau, ehemals beim VfR Bochum, wird ihn als Kaderplaner unterstützen. Dazu ist mit Ex-Trainer Manuel Baum jemand wieder da, der als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation, bin sehr gespannt, was das bedeutet, seine Ideen beim FCR einbringen soll. Der vierte Neue ist ebenfalls ein Bekannter. Julian Baumgartlinger soll sich als Koordinator der Lizenzspielerabteilung um die Betreuung des Kaders und der verliehenen Spieler kümmern. Die Bewertung des Ganzen haben die beiden schon versucht. Jetzt wäre es deine Aufgabe, das hier bei uns im Podcast zu tun.
Okay, sagen wir mal, die Kombination Marinko Jurendić, Jes Torup, das war eigentlich die sportliche Leitung des FCA. Und dass man die dann beide austauscht, kann ich nachvollziehen. Man hat auch so gehört, dass man einfach Marinko Jurendić, dass er nicht hundertprozentig hinter dem Weg des FCA gestanden ist, den man jetzt seit 2 Jahren eingeschlagen hat oder sich auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben hat, auf die Jugend zu bauen, junge Spieler zu entwickeln, sie dann auch wieder zu verkaufen, aber auch eben auch in der Bundesliga einzusetzen aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Und da hat man auch bei Marinko Jurendić die Zweifel gehabt, dass er den Weg noch extensiver, noch intensiver mitgehen will. Dazu kommt ja auch Heinz Moser, der ja mit Marinko Jurendić gekommen ist, der das Bindeglied war zwischen Profis und dem NLZ, hat man ja auch entlassen. Und dann hat man eben hier die komplette sportliche Führung ausgetauscht. Benjamin Weber wird sich am Freitag in einer Pressekonferenz vorstellen. Der beginnt jetzt seine Arbeit. Man hat sich da mit Paderborn geeinigt, dass er da noch den Juli arbeitet, um da noch alles geregelt zu übergeben. Bin ich gespannt. Also was man so hört, ist er einer, der die Rohdiamanten findet, der aus wenig viel macht, das er beim SC Paderborn auch gezeigt hat, das beim FCA jetzt in ein Level höher. In der Bundesliga muss der FCA ja auch nach Spielern schauen, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Ja, die. Und da bin ich gespannt, was da passiert. Marc Lettau hat man in Bochum, sagt man auch nach, dass er aus wenig viel macht. Wie jetzt das genau die Aufgabenteilung ist, das wird man am Freitag erfragen. Manuel Baum war ja Trainer beim FCA schon 2 Jahre, der kennt das FCA-DNA, er ist ja auch Experte in Sachen Spielanalyse, er war ja im Fernsehen da unterwegs, hat da sogar eine eigene Firma und gilt auch als einer, der die Jugend fördert. Er hat in seiner Zeit beim FCA, wo er Trainer war, 2019, hat er auch Spieler wie zum Beispiel wie Marco Richter zum Bundesliga-Profi gemacht oder Kevin Danzo. Mhm. Also was jetzt das genau bedeutet, Leiterentwicklung, wird man sehen. Ich glaube, bei allen Bundesligisten wird es immer mehr auf datenbasierten Finden von Talenten. In die Richtung wird das was gehen, aber das wird man auch sehen, wie sich jetzt das in den nächsten Monaten entwickelt. Und bei Julian Baumgartlinger, Ex-Profi, der zuletzt schon beim FCA auch noch gespielt hat, Bundesliga erfahren, Leverkusen, österreichischer Nationalspieler. Also ich glaube, das ist einer, der einfach auch die menschliche Komponente, das Profikomponente damit einbringen soll, um einfach auch, wenn man viele junge Spieler jetzt hat, die einfach auch zu führen und natürlich Christoph Janker zu unterstützen, der auch noch in der Funktion da tätig ist. Also ich bin gespannt, ja. Also ich muss auch mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Aber würdest du das insgesamt als, ja, positiven Schritt sehen oder nachvollziehbaren Schritt, dass man da jetzt komplett einmal sich da neue Expertise dazu holt, oder bist du da eher skeptisch als gespannt?
Also es ist sicherlich ein innovativer Weg, ein risikoreicher Weg, dass man jetzt die sportliche Führung komplett austauscht. Der FCA geht jetzt in die 15. Saison, man kann ihn als gestandenen Bundesligisten schon bezeichnen, und das ist ja jetzt, wo der Michael Ströll als alleiniger Geschäftsführer gesagt hat, das reicht mir jetzt nicht mehr nur Klassenhalt. Ja, ich will Fortschritte sehen. Ich will, dass man den Weg, mit jungen Talenten aus dem eigenen NLZ zu arbeiten, noch intensiver beschreitet. Aber hinter allem steht, dass der FCA in der Bundesliga bleiben muss. Und jetzt habe ich einen unerfahrenen Bundesliga-Trainer, der noch keine Minute in der Bundesliga gearbeitet hat. Ich habe komplett neue Führung mit einem Sportdirektor, der aus der zweiten Liga kommt. Marc Lettau aus Bochum, also die müssen sie ja auch erst finden. Aber ich finde, das ist spannend, aber auch mit sehr viel Risiko. Also ich hätte mir gewünscht, dass man eine Komponente vielleicht stabil bleibt. Entweder der Trainer oder der Sportdirektor. Ja. Aber gut, Michael Ströll muss sich halt jetzt dann in der Saison auch daran messen lassen, wie er jetzt den FCA da wirklich umgedreht hat und neu aufgestellt hat.
Ja, dann können wir vielleicht, also bei allen Fragezeichen, die das aufwirft, trotzdem mal gucken. Da wäre jetzt natürlich auch die Frage, es war ja zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Kaderplanung gucken, quasi zum nächsten Themenblock gehen, Cast und Crew, interessiert uns natürlich besonders, dass unser sehr geschätzter Elias Saad in der kommenden Saison für euch spielen wird.
Ja.
Aber das stand ja schon sehr früh fest. Da ist jetzt für mich so ein bisschen von außen die Frage, wer hat diese Entscheidung denn getroffen? War das noch die alte sportliche Leitung oder schon die neue?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man fängt da nicht bei Null an. Ja. Und auch die alte sportliche Leitung hat ja auch jetzt schon auf die kommende Saison hingearbeitet. Also ich glaube, an Elias Saad hat man schon länger im Blickpunkt gehabt. Er war ja dann, glaube ich, auch verletzt. Darum war er, glaube ich, auch nicht so auf dem Radar, ein bisschen abgetaucht. Und man hat ja mit Papa Cavani einen Chef-Scout gehabt, der jetzt zu Bochum gegangen ist. Der da sehr innovativ war. Und ich glaube, dieser Transfer ist schon vorher eingefädelt worden oder in Angriff genommen worden. Den hat man jetzt halt finalisiert. Also ich bin gespannt auf ihn. Vielleicht kannst du von ihm ein bisschen mehr erzählen, wie er denn spielt, was denn er für den Mehrwert für den FCA bringen kann.
Also ich muss erstmal sagen, ohne das despektierlich zu meinen, aber ich habe jetzt persönlich den Schritt nicht verstanden, warum er zum FCA geht. Vielleicht kann man bei euch durch eben, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, eure fast 15-jährige Bundesliga-Zugehörigkeit, kann man wahrscheinlich einfach andere Gehälter zahlen. Aber ja, der Fußballromantiker in mir hat den Schritt nicht verstanden. Nein, also man muss ja, wenn man ein bisschen ausholt, er ist ja aus der Regionalliga zu uns gekommen, hat dann in der zweiten Liga schon gezeigt, was er kann, Schnelligkeit, Antrittsschnelligkeit, sind so Dribblings, das sind so seine Stärken. Manchmal vielleicht noch ein bisschen zu verspielt gewesen, würde ich so in meiner laienhaften Einschätzung sagen. Aber der ist ja auch noch relativ jung und kann sich da sicherlich noch weiter entwickeln. Mhm. Vielleicht war das jetzt für ihn, vielleicht hat man ihm auch damals schon gesagt, Mensch, hier, wir stellen das hier im Sommer alles neu auf. Du kannst dich hier ganz, ganz toll entwickeln. Weiß man nicht, was da in den Gesprächen Inhalt war, aber
ja.
Also er kann für euch auf jeden Fall eine Verstärkung sein, wenn er so aus der Verletzung rausgekommen ist, dass er da wieder an alte Leistungen anknüpfen kann.
Ich sag mal, er ist ja Offensivspieler, gell? Mhm. Also nein, nicht. Was für Position hat er bei St. Pauli da am meisten gespielt?
Am meisten links außen, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe.
Ja. Also da, sag mal, auf den Außenbahnen hat der FCA, braucht er natürlich Verstärkung. Ich habe mit ihm, das war jetzt reiner Zufall, nach dem Lustenau-Spiel kurz auf dem Platz reden können, weil das war ja sein erster Einsatz für den FCA. Und da hat er zu mir eben gesagt, er wollte mal raus aus der Komfortzone. Er ist ein Hamburger Junge, aber er wollte einfach mal raus aus Hamburg, aus der gewohnten Umgebung, weg von Freunden und Familie, um einfach sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, mal alleine wohnen und das dann natürlich ganz weit unten im Süden. Und ich glaube, also ich bin gespannt auf ihn, ja.
Ist auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock, würde ich mal sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber wir sind nett und wir sind brav und wir nehmen alle auf.
Das wollte ich damit auch nicht unterstellen, aber es ist ja schon, wenn man so aus dem eher kühleren Norden, auch was das Gemüt vielleicht so ein
Ja,
bisschen angeht,
ja,
eher so in den
ja.
Süden kommt, das ist, glaube ich, schon eine Umstellung. Merke ich ja auch regelmäßig,
Ja.
wenn ich mit dem FC St. Pauli auswärts fahre, dass das irgendwie schon was anderes ist. Aber ich habe mich damals in Augsburg auch sehr wohl gefühlt.
Ja, also ich glaube, also auch mit dem neuen Trainer, mit Sandro Wagner, ist ja alles auf Null. Ja, du beginnst ja auch als Neuzugang, sagen wir mal, auch fast auf demselben Level, als wie wenn jetzt ein alter Trainer da wäre, der seine Spieler ja kennt, der seine auch seine Lieblinge ist jetzt ein bisschen zu viel, aber der weiß, auf wen er sich verlassen kann. Und für Ilias ist ja jetzt das praktisch ein Neuanfang auf dem gleichen Level wie alle anderen in Bezug zu Sandro Wagner. Und ich glaube, dass Sandro Wagner wird ihm schon auch gesagt haben, was er von ihm hält und wie er ihn einsetzen will und kann. Dann muss er halt jetzt schauen, dass er Gas gibt hier in Augsburg.
Ja, wir können ja schon am dritten Spieltag schauen, wie er sich bei euch so
Richtig, ja,
eingefügt hat. Und ich bin
genau.
mir auch sehr, sehr sicher, weil das ist eigentlich bei 99% aller ehemaligen Spieler so, wenn sie uns wieder am Millerntor besuchen, dass sie dann sehr herzlich empfangen werden. Hatten wir ja auch in der letzten
Gut.
Bundesliga-Saison einiges an Wiedersehen. Aber lass uns mal nicht nur über Elias sprechen, sondern auch mal gucken, was sonst noch auf dem Transfermarkt so los war bei euch bisher.
Also man hat ja den Robin Fellhauer geholt. Sagen wir, es ist jetzt auch kein Transfer, wo jeder sagt, wow, aber ich glaube, er passt in die Zielrichtung, ja. Ein Fighter, ein Kämpfer, ein erfahrener Spieler, der den jungen Spielern, der, ich glaube, auch so den Spirit, das Kämpferische mit auf den Platz bringen kann. Also da bin ich auch gespannt. Dann hat man ja den Hanwan Masengo geholt, der in der englischen zweiten Liga ja schon gestählt worden ist und zuletzt in Frankreich gespielt hat. Also ich glaube, auch das ist so ein Mentalitätsspieler, aber man sieht schon, ich glaube, man versucht da in dem zentralen Mittelfeld bisschen mehr nur die spielerische Komponente in Vordergrund zu rücken. Und ansonsten muss man abwarten, was ja noch passiert. Ja, das Transferfenster ist ja noch auf bis zum 1. September. Der FCA hat einen Kader von über 30 Spielern und das hat der Sandro Wagner und der Michael Streuer auch schon gesagt. Man muss sich da noch verschlanken. Also da wird sich noch einiges tun. Aber das sind so mal die drei Neuzugänge, wo ich sage, die könnten auch Stützen in der Mannschaft werden. Dann gibt es ja den Kilian Dong, also da, keine Ahnung, muss man abwarten, ja. Und da muss man ja auch noch schauen, wer geht, ja.
Okay, also auch da noch Stand heute, 23.07., viele Fragezeichen, aber ich glaube, das ist relativ normal. Ich meine, es ist jetzt noch ungefähr 4 Wochen, bis ein bisschen weniger, bis zum DFB-Pokal als erstes Pflichtspiel, wo ihr nach Halle fahrt, glaube ich.
Alles schon FC, ja.
Ja, da waren wir letztes Jahr, das ist nicht so schön da. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Also sag mal, es gibt ja auch, der FCA hat ja wirklich auch bei allem Negativen, was man jetzt in die Saison noch hineininterpretiert hat, man hat ja mit Crislin Matsimar, mit Alexis Claude Maurice und Dimitris Giannoulis auch drei Spieler in der Bundesliga etabliert und entwickelt, wo man vielleicht auch der eine oder andere große Club noch seine Schatulle aufmacht, um vielleicht einen von den drei zu holen. Das sind immer die drei Namen, die immer genannt wird, wenn man sagt, Transfererlöse für den FCA. Da bin ich gespannt, was sich da auch noch tut, ja.
Ja, das ist natürlich immer die Gefahr, ne? Dass man dann, wenn man gute Spieler in der Bundesliga präsentiert, sozusagen, dass sie einem dann weggekauft werden. Ist ja uns jetzt mit Elias nicht anders ergangen.
Richtig, ja. Und sag mal, wenn man den Kader, wenn man da auch noch mal kurz drüber schaut, so die zwei Youngster, wo man sagt beim FCA, die sind die, wo wir in Zukunft auch bauen. Das ist der Noah Kai Banks, der Innenverteidiger, der Junge, und der Matt Kömir, der ja in St. Pauli den 1:1-Ausgleich erzielt hat. Das sind auch die zwei jungen Spieler, wo man Jes Torup auch vorgeworfen hat, dass er die einfach auch in der Schlussphase der Saison auch nicht genug gefördert hat. Ja, kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ich glaube, kein Trainer der Welt wird den viel besseren Spieler auf die Bank setzen, nur um zu sagen, nee, du kommst jetzt nicht dran. Man hat mit der Dreierkette gespielt, mit Chrysler Matsima, mit Cedric Cesinger, mit Jeffrey Hobileo. Und da einen rauszutun, um dann zu sagen, nur weil ich einen jungen Nachwuchsspieler da präsentieren will, das würde, glaube ich, die Struktur der Mannschaft schon ganz schön auseinander dividieren. Und man hat ja bis zum Schluss auch noch vielleicht mit einem Auge auf die Europa League geschielt. Und Matt Kömier hat unter Jes Torup, ich glaube, 23 Spiele in der Bundesliga gemacht. Nicht so viele Einsatzminuten, aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ja, man hätte sie vielleicht bringen können, nachdem die Europa League auch erledigt war. Aber ich verstehe da auch ein bisschen einen Jes Torup, der dann gesagt hat, ich bringe da meine Hierarchie nicht durcheinander. Aber man wird jetzt sehen, was Sandro Magner aus der Mannschaft bastelt, macht. Ja,
ja, das ist immer eine Frage des Fingerspitzengefühls. Ich habe gestern erst mit dem Kollegen vom HSV gesprochen, der auch gesagt hat, dass der ja auch noch sehr junge Merlin Polzin, ich glaube, Sandro Wagner ist jetzt 37, Polzin ist 34, richtig, ja, also beide auch noch ziemlich jung, dass der aber trotzdem für sein junges Alter da auch schon sehr harte Entscheidungen getroffen hat, die er aber auch mit seinem Trainerteam zusammen begründen konnte und wo die Mannschaft auch hinterstand. Also es geht schon, dass man dann sagt, okay, ist natürlich aber die Frage, du hast gerade gesagt, man hat noch ein bisschen nach Europa geschielt. Das ist aber die Frage des Anspruchs natürlich. Richtig, ja. Wenn man dann sagt, okay, Mensch, wir sind im gesicherten Mittelfeld, was es ja am Ende mit Platz 12 auch war, und man sagt, okay, wir können jetzt schon mal, wir sind sicher, wir können nicht mehr absteigen, wir könnten jetzt schon mal so ein bisschen schauen, wer denn in der nächsten Saison für uns weiter auflaufen könnte. Aber ich glaube, da sind wir beide auch zu weit weg, und um das realistisch einschätzen zu können.
Sag mal, man hat jetzt natürlich auch mit Sandro Wagner einen Trainer nach Augsburg geholt, der gar nicht in das Profil der vergangenen 15 Jahre passt. Ja, du hast schon einen extrovierten Trainer, der die Medien anzieht, der viele neue Ideen jetzt auch in den FCA bringt. Er hat sich zum Beispiel eine Videoleinwand am Trainingsplatz installieren lassen für 100.000 Euro, wo er sofort das Training unterbrechen kann, um den Spielern auch zu zeigen, was sie falsch machen oder was sie auch gut machen. Er trainiert zweimal täglich fast jetzt immer in der Vorbereitung. Also frischer Wind tut gut, und er hat natürlich von sich aus immer gesagt, er sieht im Kader viel mehr Potenzial, als rausgekommen ist. Und da bin ich wirklich gespannt, was passiert. Ja. Aber sagen wir, der mediale Fokus auf dem FCA, der wird jetzt um das Zehnfache größer sein als wie in den vergangenen 10 oder 15 Jahren. Und da bin ich gespannt, ob der FCA das auch bewerkstelligen kann. Ja, weil, sagen wir, wenn es gut läuft, wird Sandro Wagner im Mittelpunkt stehen. Und wenn es schlecht läuft, natürlich auch. Und da wird das Brennglas natürlich viel mehr auf den FCA liegen, als wie in den vergangenen Jahren, wo man auch Krisen gehabt hat. Aber die hat man relativ ruhig durchgestanden, überstanden, Trainerwechsel, und weil einfach der mediale Fokus nicht so auf Augsburg gelegen ist. Und da bin ich gespannt, wie da der Club mit umgeht.
Ja, ist vielleicht nur vergleichbar mit, also damals, wie hieß er, Pepi?
Ja, Ricardo Pepi, ja.
Das war kurzzeitig,
ja.
Das war ja dann auch ziemlich, da wurde ja auch sehr, 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 sehr viel berichtet über den FCA und dieses Wundertalent da aus Brasilien kam er, glaube ich, ne?
USA.
Ach, USA, okay. Naja, gut. Zumindest die richtige Richtung.
Ja, und jetzt spielt er in PSV Eindhoven und trifft. Also er war vielleicht zur falschen Zeit an der falschen Stelle beim FCA.
Ja, aber gut, das ist alles Vergangenheit, und jetzt muss man mal schauen, wie Sandro Wagner das alles moderieren kann.
Bin sehr gespannt auf die Saison mit ihm, ja.
Ja, um das Thema vielleicht oder den Themenkomplex abzuschließen, deine Kollegen haben bei euch im Podcast gesagt, es geht mehr um Qualität als um Quantität. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet, dass man da noch ein bisschen ausdünnen muss. Wo siehst du denn Positionen, wo man vielleicht überbelegt ist und sich vielleicht nur punktuell verstärken könnte?
Ich sag mal, im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, da ist man zurzeit überbesetzt. Ja, ich meine, ein Kandidat könnte Elvis Rekschebay sein, der seine Qualitäten hat, aber der jetzt auch mit den Verpflichtungen von Massenko und Fellhauer noch mehr Konkurrenz bekommt. Ein Arne Meyer ist für mich auch ein Kandidat, der vielleicht noch wechseln könnte. Dann, sagen wir, im Offensivbereich könnt ihr mir vorstellen, dass sich da noch was tut. Ja, dass sie da noch sagen, vielleicht auf den flexible Spieler. Und dann bin ich gespannt, ob sie in der zentralen Position des Mittelstürmers, ob sich da vielleicht noch was tut. Weil Samuel Esende und der Philipp Tietz haben meiner Meinung nach andere Qualitäten als den Passfußball zu spielen. Ja. Vielleicht tut sich da noch was, ich weiß es nicht. Das wird man abwarten. Ich glaube, Sandro Wagner muss sich jetzt natürlich auch erstmal, erst jetzt 2 Wochen sind sie im Training, sie haben jetzt gegen einen Bezirksligisten gespielt, gegen einen Regionalligisten und gegen einen österreichischen Zweitligisten. Man sieht da schon einiges, aber das sind natürlich noch keine Bewährungsproben, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt mal sehen, was der einzelne Spieler bringt. Sie spielen jetzt am Freitag ein Doppelspiel gegen Rot-Weiß Essen und fahren dann am Samstag ins Trainingslager nach Österreich. Und ich glaube, in der Woche, da wird sich einiges tun und werden auch intern wahrscheinlich auch einige Entscheidungen in Sachen Personal sicherlich fallen.
Ja, wahrscheinlich als erstes, wen nimmt man überhaupt mit ins Trainingslager und wo sagt man, du kannst auch eigentlich gleich zu Hause bleiben und gucken, wo du dich in Zukunft also neu orientieren kannst.
Bin ich gespannt, wer da am Samstag mit dem Bus nach Österreich sitzt, weil wie du gesagt hast, das ist natürlich mehr als ein Fingerzeig dann, aber lassen wir uns überraschen.
Ding Dong, Werbung. Der FC St. Pauli spielt das 2. Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Okay, dann lassen wir das für Stand heute erstmal bewenden und beobachten das weiter aus der Ferne in meinem Fall und gehen mal noch ein bisschen hinter die Kulissen sozusagen. Möchtest du erst was dazu erzählen oder ich hätte sonst auch eine Kleinigkeit, die ich mitgebracht habe?
Nee, leg los.
Es geht um das Thema Nachhaltigkeit beim FCA und da gibt es eine Überschneidung zwischen dem FC St. Pauli und dem FCA.
Das ist mit ConAqua.
Genau.
Das sind die diversen Wasserprojekte, die der FCA auch fördert.
Ja, also wenn du magst, erzähl selber gerne, was es damit auf sich hat.
Sie waren ja in Südafrika im Trainingslager im Sommer und haben da, glaube ich, ein Wasserprojekt angestoßen, die Kinder da auch zu schulen, wie man mit Wasser umgeht und, glaube ich, Brunnen zu bauen. Und das soll ja nachhaltig sein und da ist man auch jetzt noch dran. Also nicht nur punktuell jetzt, wir waren da mal im Trainingslager, sondern versucht es schon nachhaltig zu machen. Der FCA hat auch einen Wald gepflanzt, jetzt in der Nähe der WWK-Arena, um hier halt auch die Nachhaltigkeit zu zeigen. Ja, also das sind einige Projekte, sind da unterwegs.
Genau, also das Projekt, was ich rausgefunden hatte, heißt Football for Wash. Also Wash, also WASH steht dann für Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene. Und genau, also diese Verbindung von Sport und Gesundheit, da klar, als klarer Fokus, das ist ja auch das, weshalb sich Viva Con Aqua vor einigen Jahren gegründet hat und eben hier auf St. Pauli immer noch seinen Hauptsitz hat. Deshalb fand ich die Verknüpfung da ganz schön, dass sie da mittlerweile auch bei euch aktiv sind oder in Zusammenarbeit sind.
Sagen wir, da ist der FCA sehr viel unterwegs. Ist natürlich jetzt im Normalgeschäft der Bundesliga fällt das ein bisschen hinterher, aber er unterstützt auch viele Projekte, der Fanszene, auch regional, lokal in Augsburg, aber eben auch solche Sachen wie in Südafrika. Also da zeigt er großes Herz, der FCA.
Das ist auf jeden Fall begrüßenswert und in diesen Zeiten sicherlich auch sehr wichtig und positiv zu erwähnen auf jeden Fall. Gibt es denn was, was du uns noch mitgebracht hast zum Thema hinter den Kulissen, Fanszene, Verein, wie auch immer?
Ja, man merkt halt so, dass seit dem Präsidentenwechsel von Klaus Hoffmann, der ja auch gleichzeitig Investor war, hin zu Max Krapf, der seine Wurzeln in der Fanszene hat, seine ganz frühen Wurzeln, dass sich das Verhältnis zwischen Fanszene und dem Club auf dieser Ebene schon gebessert hat. Ja, die wird einbezogen, man diskutiert mehr miteinander. Aber auf der anderen Seite hat der FCA heuer über 300.000 Euro Strafe für Pyro-Shows zahlen müssen. Also so viel meines Erinnerns war das noch nie so hoch. Das zeigt, dass da die Fanszene sich natürlich schon auch profilieren will. Und am Samstag in Lustenau hat es noch einen kleinen Zwischenfall gegeben. Also die Fans von Austria Lustenau und den FCA, die haben eine dicke Fanfreundschaft seit über 10 Jahren. In Lustenau, die haben ein neues Stadion eingeweiht, das jetzt in eineinhalb Jahren hochgezogen worden ist. Es war eine Riesenparty und am Samstag nach dem Spiel ist dann noch ein Bus mit 60er Fans vorbeigekommen. 60 hat in Chur gespielt gegen Vaduz. Wenn man von der Schweiz Richtung München fährt, kann man entweder in Altach über die Grenze oder in Lustenau, und der Bus der 60er Fans ist zufällig in Lustenau über die Grenze gefahren.
Zufällig
noch zum Stadion abgebogen und wollte dann einfach mitfeiern mit den FCA-Fans. Nee, wollte er nicht. Die wollten einfach die Party auseinandernehmen, die Partycrasher. Und dann hat es vor dem Stadion Massenkeilerei gegeben mit so 150 Beteiligten. War nicht schön, aber ja, gehört anscheinend dazu in der Szene, ja.
Ja, also ich bin da immer so ein bisschen der Meinung, also erstmal zum Thema Pyrotechnik, da bin ich auf jeden Fall Befürworter und finde immer noch, man muss da einfach längerfristig einen Weg finden, wie das als Teil der Fankultur auch stattfinden kann. Du musst es nicht einfach versuchen, mit immer höher werdenden Strafen zu verbieten.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das erfüllt einfach den, man soll ja lösungsorientiert arbeiten. Ich glaube, das ist keine Lösung. Ich weiß nicht, ob man im Stadion vielleicht Zonen ausweisen kann, wo man das machen kann. Also es ist ein sehr diffiziles Gebiet, wo ich auch jetzt so keine Lösung auf die Schnelle habe. Aber man muss einfach im Dialog bleiben und mit Strafen zu kommen, finde ich. Ja, gibt es ja im Stadion, das wird in St. Pauli wahrscheinlich schon auch ein bisschen ähnlich sein, der jetzt in Anführungszeichen normale Zuschauer, der sagt, was zündeln die da rum? Ja, das ist gesundheitsschädlich, man sieht nichts, was wollen die? Aber ich finde, es gehört zu der Subkultur einfach dazu. Man muss halt versuchen, das so gut wie möglich zu handeln.
Ja, bin ich voll bei dir. Vielleicht ein schönes Beispiel, das ist jetzt auch schon bald 2 Jahre her, aber als unsere ersten Frauen im DFB-Pokal gegen den HSV gespielt haben, durften sie auch am Millerntor spielen und auch da gab es Pyro und das war ein schönes Beispiel, wie das einfach auch familienverträglich war. Es waren natürlich auch viele Familien und Kinder da, dass man das auch trotzdem handeln kann. Die Ultras sind dann irgendwann auf den Zaun, haben die Kinder kurz darunter gebeten und haben dann aber auch gesagt, hier, warst doch hier vorher auf dem Zaun, du kannst jetzt auch wieder hoch, als sie mit ihrer Pyro-Show vorbei waren. Trotzdem fand der DFB es sinnvoll, das mit 10.000 Euro Strafe zu belegen. Und dann hat die Fanszene gesammelt und konnte das dann der Frauen- und Mädchenabteilung, weil es war leider irgendwie aufgrund der Statuten so, dass das nicht der Verein übernehmen konnte. Also, und da hat die Fanszene dann geguckt, dass man das wieder gerade gebogen kriegt finanziell. Aber ja, das vielleicht als plakatives Beispiel, dass das Strafen einfach da überhaupt keinen Sinn machen und es trotzdem verträglich sein kann. Aber ich glaube, das Thema würde zu weit führen jetzt heute Abend.
Nein, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Schlägereien, Chaoten gehen, das sind Chaoten für mich. Ja, das geht gar nicht. Alles andere, was in der Kultur Ultras vor sich geht, Pyro, Graffitis und so weiter, bin ich dafür, dass das sein muss aus ihrer Sicht, dass man das irgendwie kanalisieren kann, aber wenn es mal um wirklich Schlägereien, Bedrohungen und so weiter geht, da finde ich, das sind einfach Chaoten und die gehören dann auch richtig hart bestraft. Aber wie du gesagt hast, das ist jetzt ein Thema, das jetzt zu weit führen würde.
Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Da bin ich immer der Meinung, also es gibt halt diese Leute, für die das dazugehört. Ich finde aber halt, das sollte dann einfach unter denen bleiben, die da Bock drauf haben. Dann sollen sie sich irgendwo auf der Wiese treffen.
Ja,
dann
ja.
soll 1860 irgendwie vors Stadion fahren und sagen, hier komm, wir fahren dann vorne kurz auf den Acker und treffen uns da mit denen, die Bock haben. Aber ja. da einfach ein Fußballspiel anzugreifen, wo ja bestimmt nicht nur Leute waren, die da auch Bock drauf haben, ganz im Gegenteil.
Nein,
das ist also dann völlig daneben.
Ja, war so.
Okay, lieber Robert, lass uns mal langsam Richtung Abspann kommen.
Ja.
Wir haben uns vorher schon ein bisschen hin und her geschrieben, was die Abschlussfrage angeht. Und ja,
ja,
ähnlich hartnäckig, wie der FCA sich in der Bundesliga hält, hast du hartnäckig die Abschlussfrage ein bisschen umschifft. Erklär uns mal, was da bei dir rausgekommen ist.
Also ich bin eigentlich bei einem Song hängen geblieben und der hat Don't Stop Me Now von Queen. Aber hab dann natürlich in meiner Recherche ganz vergessen, dass es eigentlich um Film oder Serie gehen sollte, aber der kommt ja vor bei Bohemian Rhapsody von dem Film über Freddie Mercury und ich denke, der FCA hat sich jetzt eigentlich auf den Weg gemacht, auch das Establishment ein bisschen aufzumischen und sich nicht stoppen zu lassen mit Sandro Wagner, einer der größten Trainertalente, die in der Bundesliga gehandelt waren. Ob es ist, ob es wird, ist der FCA jetzt ein bisschen so Experimentierfeld, aber sie wollen auf junge, innovative Leute setzen und sich nicht stoppen lassen, sich nicht mit dem Klassenerhalt zufrieden geben und einfach die Bundesliga, glaube ich, schon ein bisschen aufmischen. Und da finde ich, Don't Stop Me Now, das passt.
Okay, Sandro Wagner, der Freddie Mercury in Augsburg.
Ja, das wollte ich so, ja, vielleicht, ja.
Mal gucken, was ich da für einen Folgentitel rausbastel.
Ich bin auch nicht so der Filmexperte, ja.
Alles gut. Es ist
gut, kurz vor 60 habe ich da auch noch ein bisschen andere, bin ich anders sozialisiert worden, ja.
Alles gut. Das Bild ist ja trotzdem stimmig und wir haben ja noch ein bisschen den Bogen zum Filmgeschäft gefunden. Von daher ist das schon vollkommen in Ordnung. Ich bin sehr gespannt, ob der FCA sich in der Saison stoppen lassen wird oder man da weiter Richtung höheren Zielen marschieren kann zum Soundtrack von Queen. Und von daher wäre ich mit meinen Themen für heute soweit durch. Hast du noch was du zum Abschluss des Gesprächs heute Abend loswerden möchtest?
Nee, also ich bin auch gespannt wirklich auf die Saison. Ich mache es jetzt seit 96 und war nie so, sag mal, ratlos ist zu viel, aber wo ich nicht weiß, wo es hingeht, ja. Was passiert mit den ganzen Neuerungen, was jetzt kommt, auch mit der neuen Spielweise, die man ja versucht zu implementieren. Also es wird eine ganz spannende Saison und die ersten drei Spieltage, die haben es in sich, sie müssen nach Freiburg, dann kommt der FC Bayern. Das wird der Medienhype hoch 3 in Sachen Sandro Wagner, bin ich mir ganz sicher. Und dann kommt ja schon das Auswärtsspiel auf St. Pauli.
Ich wollte gerade sagen, wir werden sehr schnell gucken, wie man in die
Saison
gestartet ist. Mal schauen, mit wem wir dann sprechen werden, ob mit dir oder einem deiner Kollegen oder einer anderen Stimme zum FCA. Wir beide müssen uns dann auf jeden Fall nächstes Jahr wieder sprechen, wenn du ins 30-jährige Jubiläum gehst, der Berichterstattung zum FCA. Dann machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge oder so. Mal schauen.
Auf jeden Fall, ja.
Alles klar, Robert. Ich danke dir erstmal für heute Abend und ja, genieß noch ein bisschen die Sommerpause. Bald geht es ja wirklich los und ja, wir bleiben in Kontakt und schauen mal, wie es ausgeht.
Auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, Yannick. Gerne wieder.
Sehr gerne. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Okay, danke. Ciao.